Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit Abenteuergestalten beschäftigen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, diese Episode noch vor dem Ende der Vorbestellungsaktion zu veröffentlichen. Das wird sich zeigen. Wir haben nämlich heute Freitag früh, haben hier alle einen Tee bzw. einen Kaffee neben uns stehen und wollen uns gleich ein bisschen über Ideen unterhalten. Aber die Frage ist eben, ob ich es noch rechtzeitig fertig kriege. Wir wissen es nicht. Trotzdem, die Vorbestellung lief ja eigentlich ganz gut, Andreas.
Ja, die läuft super. Wir sind 50% überfinanziert. Schönen Dank an alle Interessenten. Das ist hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich war doch, als ich gesehen habe, dass wir 8.000 Euro erreichen müssen, habe ich trocken geschluckt und habe gesagt, hoffentlich klappt das. Oder genauer gesagt, habe ich es mir gedacht. Aber das lief dann ja am Ende ganz gut. Es ist jetzt ein bisschen abgeflaut. Also falls ihr das noch rechtzeitig hört und noch irgendjemand kennt, der Interesse hat, immer los. Umso besser kann der System Matters Verlag einschätzen, wie viel sie am Ende drucken. Und das ist natürlich für die sehr gut. Aber selbstverständlich freuen wir uns auch über jeden, der hinterher bestellt.
Ja, genau. Das Ganze wird ja auch ganz normal dann im Handel erhältlich sein, beziehungsweise bei uns im Shop. Und ich vermute auch, dass das Buch langfristig Interesse erzeugen wird. Also es ist ja ein Thema, was eben auch noch in 3-4 Jahren interessant ist. Also Abenteuer gestalten ist nicht nur für neue Spielleiter interessant, sondern auch für altgediente Spielleiter, weil wir haben ja verschiedene Tipps drin.
Durchaus. Ich habe ja versucht, eine breite Bandbreite abzudecken. Interessant ist das Thema seit 30, 35 Jahren, seit es Rollenspiel gibt. Insofern gucken wir mal, wie lange das Interesse anhält und wie lang vor allem, also ich bin gespannt, wann es soweit ist, dass das, was ich da aufgeschrieben habe, überholt ist. Weil die Zeit ändert sich ja doch. Und ich glaube, ich habe sehr viel abgedeckt, aber ist dann halt sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Finde ich super zu beobachten.
Ich glaube, dass wir so gewisse Entwicklungen im Rollenspiel auch haben. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel so eine gewisse Entwicklung, dass alles möglichst gut organisiert sein soll in manchen Teilen. Also gerade in den OSR-Bereichen gibt es ja diesen Trend zu einer sehr interessanten Organisation von Abenteuern. Oder wir hatten uns auch über diesen Numenera-Abenteuerband unterhalten, der gut organisiert war und dann es für den Spielleiter leicht macht, das Ganze vorzubereiten. Beim Schatten des Dämonenfürsten haben wir zum Beispiel Abenteuer, die möglichst kurz sein sollen, damit man die auch an einem Abend durchkriegt. Also maximal irgendwie 10 Seiten oder sowas. Ich glaube, das ist durchaus so ein Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, dass so Trends immer wieder auftauchen und dass wir dann eben immer wieder andere Blickwinkel auf die Gestaltung von Abenteuern haben werden.
Ich beobachte immer wieder, wenn ich auf Cons bin, Rollenspiele sind irgendwie alle gleich alt. Ich gehöre jetzt schon zu den Älteren inzwischen, aber das ist ein gewisses Altersspektrum, die zu solchen Veranstaltungen gehen zumindest. Das ist ja immer nur ein Teil der Rollenspieler, ist klar. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder eine Rückentwicklung gibt zu mehr Details und mehr ausgearbeitet, wenn ein großer Teil der Rollenspieler ins Rentenalter kommt. Dann haben wir mehr Zeit und dann geht es wahrscheinlich wieder, so wie wir jetzt alle keine Zeit haben, weil irgendwie man im Beruf steht und Familie hat und ich weiß nicht was alles, gibt es später wieder mehr Zeit und dann könnte ich mir vorstellen, dass es wieder so einen Schritt zurück gibt zu größeren, breiteren, mehr Text, mehr Details.
Solange das alles gut ist am Ende, das finde ich toll. Und gute Abenteuer auch am Spieltisch, denn das ist ja eigentlich der Kern des Ganzen.
Der Spieltisch ist wichtig, denke ich auch. Ich finde diese Trends eigentlich ziemlich spannend. Ich gucke mir sowas wahnsinnig gerne an. Nicht umsonst habe ich jetzt die Trends der letzten 20 Jahre irgendwie versucht, in ein Buch zu pressen. Wie gesagt, versucht, mal gucken. Ihr entscheidet, ob das gelungen ist.
Sehr gut. Okay, wir wollen uns in der heutigen Episode anschauen, wie man Ideen entwickelt, wie man auch auf Ideen kommt. Da ist natürlich die erste Frage, Andreas, wenn du an ein neues Abenteuer rangehst, woher nimmst du dann deine Ideen?
Ich habe in einem Harlan Ellison Seminar gehört und kaufe meine Ideen ins Schenectady.
Ja. Der gute alte Shop. Ja.
Der Ideenshop in Schenectady. Bei New York hatten wir, glaube ich, gegoogelt. Ne?
Genau, so ist nur im Bundesstaat New York.
Bundesstaat New York, ist klar, ja, genau. Und die kriegt man da im Sixpack. Kann man bestellen, kriegt man zugeschickt. Nein, ist natürlich Quatsch. Meine Ideen, wo ich die herkriege, ist, das hängt ganz davon ab, was die Prämisse des Abenteuers ist, beziehungsweise warum und in welcher Situation ich so ein Abenteuer entwerfe. Für Dungeon Slayers hatte ich mal die Aufgabe, ein Abenteuer innerhalb von 9 Tagen zu schreiben. Weil die Deadline da war. Das Abenteuer kam dann, glaube ich, 1,5 Jahre später raus, weil es natürlich wieder alles nicht hingehauen hat. Aber die Idee war halt da. Und da bin ich wahrhaftig durch Bücher gegangen, um ganz gezielt mich irgendwie inspirieren zu lassen. Und ich habe mir Eureka genommen. Das ist ein Buch von Engine Publishing, was 501 Plot gesammelt hat in unterschiedlichen Genres, nämlich Horror, Fantasy und Science Fiction. Und die haben immer auf einer halben Seite haben die so ein Mini-Abenteuerchen aufgeschrieben. Wahnsinnig kreatives Buch und ganz viel tolle Ideen. Und da habe ich drin rumgeblättert. Und irgendwann habe ich da was gelesen, da hat es bei mir Klick gemacht und ich hatte daraufhin eine Idee, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich da gelesen habe. Und die Idee habe ich dann umgesetzt. Dann habe ich mit Dave's Mapper, das ist so ein Online-Tool, wo man Dungeon-Geomorphs irgendwie zufällig zusammengesetzt kriegt, habe ich eine Karte genommen, habe die Karte dann entsprechend auch wieder verändert natürlich, war ja für eine Veröffentlichung, konnte ich ja nicht 1:1 nehmen. Und habe dann das Tool Dungeon Words genommen, wo man Adjektive auswürfelt, die man Dungeon-Räumen zuordnet und sich davon inspirieren lässt. Und da kam das Abenteuer bei raus. Ich glaube, beim Lesen merkt man das nicht, wie viel Zufall da eigentlich drin steckte. Aber so entstand dieses Ding. Und sonst, man füttert halt sein Unterbewusstes, da kommen wir dann gleich noch zu, und dann irgendwann macht's Pling und dann hat man was.
Ich weiß noch, als wir haben ja auch viele Sachen zusammengeschrieben, da haben wir eigentlich gerne länger telefoniert zum Beispiel und haben dann im Grunde Ideen hin und her geworfen.
Ja, genau.
Ich finde auch, das ist eine sehr schöne Art und Weise, wie man Ideen verfeinern kann, wie man auf Ideen auch kommt. Die Möglichkeit, sich mit jemand anderem auszutauschen, ist eigentlich sehr wichtig. Das eigentliche Schreiben ist ja eine sehr einsame Angelegenheit. Man sitzt eben immer nur alleine irgendwo rum, haut irgendwas in die Tasten, publiziert das dann anschließend irgendwie oder schickt's zum Lektor oder zum Redakteur und dann ist es eigentlich auch durch.
Also es ist, wo kommen die Ideen her, vielleicht nochmal aufzugreifen hier, das hatten wir in unserem letzten Podcast ja schon hier, dieses Buch von Damon Knight, der sein Unbewusstes füttert und das Unbewusste spuckt dann die Ideen aus. Also man muss halt irgendwie Informationen haben, die man in Ideen umsetzt. Das heißt, wenn jemand darüber klagt, er hätte keine Ideen, dann muss er lesen, muss Filme gucken, muss Zeitungen lesen, muss sich halt einfach in unterschiedliche Richtungen bilden, nenne ich es mal ganz blöd. Ne? Also Ray Bradbury hat gesagt, man soll 1000 Tage lang jeden Tag eine Kurzgeschichte, ein Essay und ein Gedicht lesen. Das hat bei ihm auf jeden Fall gut funktioniert. Meiner Meinung nach, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung von mir, das kann auch bei anderen völlig anders sein, ist, dass man es nicht nur lesen sollte, sondern auch kurz wirken lassen. Also kurz drüber nachdenken. Wenn ich einfach nur einen Roman lese und den weglege, ohne ein kleines bisschen drüber nachzudenken, kommen da auch jetzt nicht spontan Ideen bei raus, die ich ins Rollenspiel umsetzen kann oder wo auch immer, sondern einfach nur das Gelesene nochmal wirken lassen, sie gedanklich nochmal zusammenzufassen und dem Unterbewussten eben die Möglichkeit zu geben, das irgendwo einzubinden in das Netzwerk an Wissen, was man so angesammelt hat. Wenn man sowas dann hat, dieses Grundwissen, dann kann man da relativ leicht Ideen draus ziehen. Also ich weiß noch, meine allerersten NSCs, die ich entworfen habe zu Schulzeiten, die hatten braune Haare, hatten braune Augen und waren 1,84 groß. So, Ende. Und ungefähr genauso trocken, wie es sich anhört, waren die natürlich auch. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was das für Typen waren und das Spielen war mit denen dann auch. Aber ich fand das schon relativ kreativ, was ich da gemacht habe. Einfach, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, was macht denn eine Person aus? Das kommt dann halt erst später und das kommt halt daher, dass man sich in Serien mal die Figuren anguckt, die man eben mag oder nicht mag und sich vielleicht mal Gedanken macht, warum mag ich die denn oder was hat die denn überhaupt für Eigenheiten oder so.
Ich glaube, das Wichtige ist und darum war bei Bradbury auch diese Dreiteilung eben nicht nur Kurzgeschichten zu lesen, sondern eben auch Essays, also Sachtexte und auch Gedichte, weil es eben verschiedene Genres sind. Also wann immer ich irgendein Schriftstellerinterview gesehen oder gelesen oder gehört habe, sagen die irgendwann, dass sie im Laufe ihres Lebens alles gelesen haben. Von dem Rückentext der Cornflakes-Schachtel bis hin zu Moby Dick. Das ist eben das Geheimnis. Also man muss sich vollstopfen mit Zeug. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Andreas, was waren die letzten drei Sachen, die du konsumiert hast? Egal jetzt, ob Buch oder Film. Oder Hörspiel.
Die letzten drei Sachen waren drei Folgen Doctor Who, weil nämlich am Sonntag Doctor Who bei Netflix rausfliegt. Und ich hatte noch 8 Folgen, die ich gucken musste. Das musste ich, oder nee, 6 Folgen waren es, glaube ich. Und die muss ich jetzt irgendwie noch bis Sonntag geguckt haben. Insofern war sehr viel Doctor Who. Ich habe gerade abgeschlossen, auch vor 2-3 Tagen, den Roman Memnoch, der Teufel von Anne Rice, weil ich irgendwie in New Orleans war und deswegen mal wieder einen Anne Rice-Roman lesen musste. Und ich habe, wenn man jetzt unterschiedliche Sachen konsumieren nimmt, sehr viel aus New Orleans mitgenommen, gedanklich. Ne? Also was man da so an an Museumstexten liest, was man an Hintergrundmaterial, Reiseführer oder wenn man, keine Ahnung, sich eine Plantage anguckt oder irgendwie sowas, was man da so mitnimmt. Das waren auch sehr viele Informationen, die jetzt da ins Unbewusste gerutscht sind.
Das machen die bei Goodman Games übrigens auch. Die machen manchmal so einen Writers-Ausflug. Also dann fahren die irgendwo hin. Also ich glaube, die haben mal irgendwie so eine Raketenbasis haben die, glaube ich, mal besucht oder waren irgendwo in so einem Höhlensystem oder so, um sich eben zu inspirieren. Da gibt's in den entsprechenden Katalogen gibt's dann immer so Bilderstrecken, wo die dann waren und was sie sich angeschaut haben.
Naja, okay. Man merkt das auch manchmal so bei wenn man beobachtet, Kreative beobachtet. Also Dieter Nuhr zum Beispiel, den kennt ja vielleicht der ein oder andere, der hat ja seine Shows gemacht und irgendwann war eine Weile Ruhe und dann hat er so eine Jahreszusammen, das macht er jetzt ja schon eine Weile, dass er immer zu Silvester die Jahreszusammenfassung macht, was ich immer sehr unterhaltsam finde. Und da hat er dann auch irgendwann erzählt, er wäre jetzt gerade von Reisen wiedergekommen, er wäre sehr viel rumgereist und ich möchte wetten, das war exakt genau das. Das war, der wusste, er muss sein nächstes Programm machen und wo kriegt man seine Ideen her? Man reist rum. So ist es halt. Eine sehr, sehr coole, ich würde es mal Novelle nennen, von Dan Simmons entstand auch, als der Bangkok besucht hat. Und auch er sagte, er schrieb im Vorwort, er wäre durch die Straßen von Bangkok geschlichen auf der Suche nach der Idee für eine Geschichte. Also so funktioniert das.
Also das sind wirklich interessante Möglichkeiten, um sich ein Grundstock an Werkzeugen zusammenzusammeln, mit dem man dann anschließend arbeiten kann.
Sollte man machen, ist aber halt auch nicht alles. Also nur Ideen sammeln und dann hoffen, dass, wenn man auf das leere Blatt Papier starrt, das Unbewusste sagt, hey, schreib doch mal das und das auf. Das klappt eben auch nicht. Und ich glaube, das ist auch der Hauptfrust von Anfängern, die dann eben dastehen und sagen, ja, aber ich guck doch den ganzen Tag fern und ich lese doch Bücher wie ein Kranker. Warum habe ich denn jetzt keine Idee, wenn ich ein Abenteuer schreiben will. Und da muss man halt weiter gucken. Und dementsprechend, wo kommen die Idee her? Also das Unterbewusste und Damon Knight, das ist, glaube ich, ein Absatz im Buch. Also das ist so ein Abschnitt im Buch, so irgendwie so anderthalb Seiten oder sowas. Mehr dürfte das nicht sein, weil es halt nur ein kleiner Teil ist. Danach braucht man dann irgendwie Techniken, um das Ganze umzusetzen.
Genau, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten und wir berichten gleich aus deinem Leben, als du diesen Workshop dir angeschaut hast und wie das Ganze dann abgelaufen ist. Ich würde gerne noch kurz zwei kleine Sachen reinschmeißen. Und zwar die erste Sache hat mir damals Frank Heller gesagt, als ich angefangen habe, für Cthulhu zu schreiben. Da ging's darum, dass die ersten drei Ideen, die man hat, alle Leute haben und dass die sozusagen erstmal verbrannt sind. Also wenn wir uns jetzt über das Ägyptische Museum Ideen machen, also eine Liste machen, dann sind die ersten drei Sachen ohnehin völlig bekannt. Ich fange jetzt mal an, die Mumie, der Pharaonenfluch und ägyptische Artefakte. Das sind drei Sachen, okay, die wissen wir, erwarten wir alle irgendwie in einem Museum. Jetzt interessant ist die Liste, die dann folgt, also was dann danach kommt. Und die zweite Sache, die hatte ich in einem Buch gelesen von Patricia Highsmith. Das ist die Autorin, die diese Ripley-Romane geschrieben hat. Und die hatte noch ein anderes interessantes Ding. Da geht's darum, dass eine Geschichte, und also schriftstellerisch jetzt gesehen, ich finde aber auch, dass es für Rollenspielabenteuer funktioniert. Wichtig, es gibt einen großen Unterschied zwischen beiden. Das ist entscheidend. Können wir vielleicht nochmal ganz am Ende des Podcasts drauf kommen. Ich schreibe mir das mal gleich auf. Denn das ist nicht synonym zu verwenden. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Sie hatte aber, um eine Geschichte in Gang zu setzen, hatte sie die Idee, dass eine Geschichte Ideenkeime braucht. Und manchmal reicht eine Idee nicht aus für eine Geschichte. Und man muss eine zweite dazu nehmen, damit daraus irgendwas passiert.
Ja, also das habe ich schon öfter gelesen und ich muss zugeben, ich habe das sogar als allgemeingültig bisher angenommen. Also das ist, ich glaube, selten reicht eine einzelne Idee aus, dass daraus was wächst. Mal abgesehen davon, dass wenn man was Kreatives haben will, natürlich nie eine einzelne Idee reicht, aber so als Keim. Das ist so, dass Leute, die ein paar Mal kreativ waren, die kennen das bestimmt so, dass man dann irgendwie so einen Keim gesetzt hat und daraus entwickelt sich dann was und es ist nicht mehr so schwierig, aus diesem Keim dann was anderes Kreatives zu machen. Da ist immer noch sehr viel Arbeit dahinter und man muss sich immer noch viele Sachen ausdenken, aber dieser Keim ist erstmal wichtig. Und Stephen King hat erzählt, dass sich zwei Dinge miteinander verbinden zu was Neuem. Bei Christine war es eine Geistergeschichte in einem Auto statt in einem Haus und bei anderen habe ich sowas auch schon gelesen.
Ich fand übrigens ganz interessant in dem Zusammenhang, Zusammenhang, es gibt ja diesen Comic hier, 30 Days of Night. Das spielt im Grunde an der in Alaska, meine ich, wo also auch es tagsüber nicht hell wird. So, nettes Setting. Und dann kommen dazu Vampire. Ja, alles klar. Zwei Ideen, die gut miteinander funktionieren. Das fand ich eigentlich ganz clever.
Genau.
Aber gut, wir wollten aus deinem reichhaltigen Leben nun einer Kreativtechnik widmen, die du bei einem Workshop aufgeschnappt hast, beziehungsweise den Ablauf eines Workshops. Für mich waren Workshops immer wahnsinnig langweilig, aber es ist schön, dass du irgendwas daraus ziehen konntest und es auch noch in das Buch eingeben konntest. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt.
Im Endeffekt ist das das kleine 1x1 des moderierten Workshops und ist, glaube ich, die Grundlage für so ziemlich jede Form von Kreativität überhaupt. Ich habe mal irgendwann einen TED-Talk gesehen über Kreativität, der im Endeffekt auch genau das Gleiche gemacht hat. Die Idee ist, dass man einen Moderator hat, der von dem Thema, über das da diskutiert wird, keine Ahnung hat. Das heißt, derjenige, der das vorne organisiert, organisiert nur und weiß überhaupt nicht, wovon die Leute da eigentlich reden. Und dann ist das immer in drei Schritten. Nämlich erstmal sammelt man Ideen und da geht's über Menge vor Qualität. Es geht um das ungefilterte Rausposaunen von Ideen. Ganz klassisches Brainstorming. Ja? Man setzt sich hin und man schreibt auf, was einem gerade zu einem bestimmten Thema einfällt. Ray Bradbury hat das immer über Assoziationen gemacht. Er hat ein paar Substantive aufgeschrieben und hat dann sich inspirieren lassen, ist dann einfach gedanklich weitergegangen, was er mit diesen Worten assoziiert und dann irgendwann hat's Klick gemacht und es kam eine Geschichte bei raus.
Das war dann zum Beispiel das Skelett, was dann anschließend zu der Geschichte das Skelett wurde, ne, wo ein Mann feststellt, dass den größten Schrecken, den man haben kann, dass eben in seinem Körper eben ein Skelett sich befindet, das Zeichen des Todes. Oder eben das Haus oder das Raumschiff, die Rakete, solche Listen hat er dann gemacht.
Genau, und hat dann da assoziiert. Und im Endeffekt ist das ja auch nur bei dem Brainstorming, dass wir da versuchen, an unser Unterbewusstes zu kommen. Damon Knight, wie ich erwähnt hatte, nennt das ja Fred. Weil er sagt, ich würde es das Unterbewusste nennen, aber die Psychologen sagen, das stimmt ja gar nicht, das wäre das Unbewusste und was es so genau ist, weiß man auch keiner. Nennen wir das doch einfach Fred. Und Fred sitzt halt ganz tief irgendwo unten und mit dem kann nicht direkt kommuniziert werden, sondern da muss man immer irgendwie den über Träume reden lassen oder über Gedankenfetzen oder beim Meditieren, was so entsteht oder was auch immer. Und das versucht man halt über so ein Brainstorming zu machen, indem man einfach sein Gehirn laufen lässt und dann übernimmt Fred kurz und dann dadurch entwickeln sich Worte. Und wenn wir dann diese große Menge an Worten haben, dann in diesem Workshop war es so, dass sie dann auf Karteikarten kommen und die Karteikarten kommen an eine Pinnwand. Und dann werden die sortiert. Das ist dann der zweite Teil, dass man sich anguckt, was hat man dann da überhaupt. Und dann bildet man Cluster von diesen brainstormten Ideen. Was gehört zusammen, was gehört nicht zusammen? Und wenn man dann diese Cluster hat, dann entwickelt sich dann daraus was weiter. Ne? Wichtig ist dabei, dann guckt man sich das erst bewertend an und schmeißt halt auch Dinge raus gegebenenfalls. Ne? Aber das Rausschmeißen ist an der Stelle auch noch nicht wirklich Thema, sondern erstmal Gruppen bilden. Und wenn man dann die Gruppen hat, dann fängt man an zu eliminieren und weiterzuentwickeln und daraus ergibt sich dann halt irgendwann ein neues Projekt oder was auch immer. Bei uns ging es um Wissenschaft und Pharmazie und bei uns geht es dann halt um eine Geschichte. Was natürlich anders ist bei so einem Abenteuer, häufig ist es beim Schriftsteller oder beim Abenteuerautor oder sowas, ist es dann eher so, dass sich die Cluster von alleine bilden. Also, dass man so eine Liste hat und dass man so durch das Brainstorming eine große Menge an Schlagworten auf dem Blatt Papier hat und dann irgendwann, wenn man einfach dem folgt, ergibt sich dann dieser besagte Keim für ein Abenteuer oder sowas. Ne? Meistens dann aus zwei oder drei Ideen zusammen. Das wäre also eine Kreativtechnik, wie man aus dem Gesammelten irgendwie was machen kann.
Wir hatten im Vorgespräch noch ein bisschen uns unterhalten und du bist ja auch ein großer Verfechter der Mindmap. Das ist für mich eines der Tools, die gar nicht funktionieren. Also das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ich fand das immer völlig absurd und hat mir auch noch nie irgendwie was gebracht. Aber warum fasziniert dich diese Mindmap-Mechanik so sehr?
Weil die nimmt das Lineare aus meinem Gedankenwust. Wenn wir Dinge in Listen untereinander aufschreiben, dann ist das linear. So funktioniert aber unser Gehirn nicht. Unser Gehirn funktioniert nicht linear. Das springt hin und her. Ne? Und spätestens, wenn wir Fred irgendwie ein bisschen Macht einräumen wollen, dann ist das halt ein ziemliches Durcheinander, was da ist. Und auch bei dem Worte assoziieren zum Beispiel gibt's halt durchaus Sinn, dass man das über eine Mindmap macht. Ne? Also man nimmt eine DIN A4-Seite, bitte in quer, habe ich mal gelesen. Das das, man legt die quer, einfach weil das besser vom Aufbau ist.
Man erweitert seinen Horizont sozusagen.
Man erweitert, oh, wahnsinnig gut. Das ist sehr, sehr, ein tolles Bild, sehr gut. Und dann schreibt man in die Mitte das Thema, worum es geht. Ja, also meinetwegen Cthulhu-Abenteuer. So. Und dann schreibt man halt Dinge, die einem dazu einfallen, da drumrum. Der Tipp damals in dem Buch, was ich da gelesen habe, war, man soll keine Kästchen oder Kreise um die Sachen drumherum machen, wie das meistens gemacht wird, sondern man soll wirklich nur Worte mit Linien verbinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum das damals so war. Ich glaube, es ging um was Optisches und ein Sortieren und Einschließen und so. Aber ich habe mich da irgendwie immer dran gehalten. Spart auch einfach Zeit, wenn man keine Kästchen drumherum macht. Wie auch immer. Und dann kann man eben, wenn man jetzt nach rechts bei Cthulhu kommt, man meinetwegen, erster Gedanke ist Museum. So, und zu Museum kommen einem dann wieder die nächsten. Dann kommen dann da Artefakte, Besucher, Überfall. So, weil uns jetzt eingefallen ist, so ein Museum könnte ja auch mal überfallen werden, was dann so eine interessante Haste-Bankraub-Situation bloß eben in einem Museum wäre. Auf der anderen Seite ist mir vielleicht nicht nur Museum eingefallen, sondern Nacht. Und zu Nacht fallen mir dann Sterne ein und Dunkelheit. Und über Sterne komme ich dann zu Sternenvampiren. So. Und wenn ich das dann auf dem Zettel habe und einfach Linien verbinde, dann passiert es nicht, dass mir der Platz ausgeht, sondern ich kann dann einfach irgendwo anders wieder ein Wort hinschreiben, kann das verbinden. Und was ich vor allem eben auch machen kann, ich kann die Worte miteinander verbinden. Wenn ich dann denke, der Museumsüberfall könnte doch was mit dem Sternenvampir zu tun haben, wie auch immer, das kann man sich dann ja überlegen, brauche ich nur eine Linie zum Sternenvampir rüberzuziehen. Und ich kann an die Linien, wenn ich will, auch noch Sachen dran machen. Dann mache ich einen kleinen Blitz daneben, wenn sich irgendwas nicht verträgt oder sich wer zankt oder so. Oder ich mache ein kleines Herzchen daneben, wenn das ein Liebespaar ist oder was auch immer. Manchmal klappt es, wenn ich irgendwie eine Idee für irgendwas suche, dass ich dann mit einer Mindmap auf einmal eine Idee habe, weil sich dadurch einfach so diese Keimzelle für irgendwas entwickelt. Manchmal klappt es aber auch einfach nicht. Aber ich finde es immer wieder schön, das einfach zum Sortieren von Ideen zu benutzen. Was man übrigens auch sehr schön damit machen kann, ist ein Gespräch zusammenfassen. Wenn man das also macht, wie wir das beim Cthulhu-Abenteuerschreiben früher gemacht haben, dass man sich einfach 2 Stunden lang am Telefon unterhält. Und hinterher fasst man sich das selber zusammen, was man in dem Telefonat an Ideen hatte. Und das funktioniert relativ gut über eine Mindmap, weil das Gehirn halt sprunghaft funktioniert. Und man kann dann relativ viel von dem Gespräch wieder rekonstruieren, obwohl man glaubt, sehr viel davon vergessen zu haben.
Ich glaube, so ist eine Idee für einen, also so sind 2 Ideen für ein Abenteuer zusammengekommen. Du wolltest einen Killer haben, der etwas buchstabiert und konnten wir dann irgendwie zusammen darauf kommen, dass es vielleicht jemand ist, dessen Name nicht genannt werden darf, sozusagen.
Buchstabieren und Namen nicht nennen.
Sowas funktionierte dann ziemlich gut, ja. Aber wie gesagt, habe nie in meinem Leben eine Mindmap benutzt, hat noch nie funktioniert für mich. Ich mache Listen, also ich schreibe sie immer in Notizbücher rein. Die habe ich auch immer irgendwie mit. Also egal, wo man so ist, das ist auch ein Tipp, bestimmt schon 500 Mal gelesen. Wahrscheinlich auch von der Notizbuchindustrie lanciert, dass man immer ein Notizbuch dabei haben sollte. Ja. Trotzdem sehr nützliches Ding. Es kann auch einfach ein Stück Papier sein, was man irgendwo sieht. Also ich habe schon auf Rückseiten von irgendwelchen Tourenplänen oder so Kram habe ich irgendwie Sachen notiert oder von Werbeprospekten oder sowas.
Ja, heutzutage mache ich das so, dass ich gar kein Notizbuch mehr mitnehme, weil wenn ich es dabei habe, brauche ich sowieso nicht. Ich habe mein Handy.
Genau, das Telefon.
Da wird eine Notiz reingemacht.
Genau, ja.
Oder, und das wird dann ins Notizbuch übertragen.
Genau, oder auch sehr gut, das hatte ich mal von Ralf Sandfuchs, der benutzt das Handy als Diktiergerät. Also sich einfach eine Sprachnachricht schicken. Funktioniert auch sehr gut beim Autofahren, weil man dann eben nicht das Problem hat, dass man dann irgendwie was aufschreiben muss oder so.
Ja, genau. Kann man sich selber Sprachnachrichten schicken?
Ich meine schon. Ich glaube, es gibt bei dem ein oder anderen Programm gibt es so eine Funktion, dass du dir deine eigenen Chats machen kannst. Ja, ich meine schon. Ja,
okay, alles klar.
Ja, aber ansonsten gibt es auch die Diktierfunktion. Das ist ja ganz praktisch, wenn man so eine Freisprechanlage hat und so. Also das ist wirklich toll, ja. Das andere, was ich übrigens auch nochmal einen Fokus drauf setzen möchte, das war ganz am Anfang des Brainstormings, dass man eben ohne kritisches Hinterfragen Ideen rauswirft. Das finde ich gar nicht unwichtig, weil oftmals ist man sehr selbstkritisch gegenüber seinen eigenen Ideen. Und da war es, glaube ich, Graham Walmsley, der in einem Buch geschrieben hat, ich glaube, es war Play Unsafe, da geht's um unter anderem auch ums Improvisieren und so weiter, dass man gerade bei moderneren Spielen wie beispielsweise Fate ja oftmals den eigenen Kritiker überwinden muss, der sagt, ist der Aspekt denn jetzt wirklich kreativ, den du da machst? Und der Tipp ist eigentlich, raushauen, weil was für dich banal klingt, kann für die anderen Leute wahnsinnig kreativ sein.
Genau, das scheint der Idee zu widersprechen, nehmt nicht die ersten drei Ideen, sondern nehmt die späteren. Aber das scheint nur. Ne, man darf die halt nicht bewerten, diese ersten drei Ideen, sondern man muss sie rauskloppen. Und wenn man dann eine Liste hat mit 6 Ideen, dann wird man dann feststellen, dass 1 oder 2 davon kreativ sind. Wobei ich auch sagen muss, im Rollenspiel für die eigene Gruppe sind die ersten drei Ideen sehr häufig auch ganz wunderbar geeignet. Je nachdem, wie lange man mit den Leuten schon spielt und wie lange die Kampagne ist, ist der Ork-Überfall immer wieder eine tolle Sache, die man ab und zu mal einbinden kann oder die man zumindest am Anfang einbinden kann. Auch wenn das natürlich das Klischee schlechthin ist.
Ja, das stimmt.
Das geht aber. Das kann man ruhig machen. Es ist bloß spätestens, wenn man veröffentlichen will, dann ist der Ork-Überfall vielleicht nicht mehr ganz so toll geeignet.
Wir hatten vor einigen Jahren wahrscheinlich schon eine Episode gemacht zum Adventure-Funnel. Das ist im Grunde auch eine Art gesteuertes Brainstorming, könnte man sagen. Du beschreibst das Ganze auch im Buch. Wie funktioniert das nochmal?
Die Idee da ist, man nimmt ein Abenteuer. Die Grundprämisse des Abenteuers ist etwas, was die Charaktere tun sollen. Das soll in einem Satz beschrieben werden und dieser Satz soll mit einem Verb beginnen.
Findet den verschwundenen Juwelenhändler.
Genau. So, und das soll auch einfach sein. Ja, findet den verschwundenen Juwelenhändler, ist super. Dann soll man sich 5 Dinge ausdenken, die den Charakteren im Wege stehen. Also auch so Brainstorm-mäßig. Ja, also Juwelenhändler ist die Barackenstadt. Das ist die Stadt, die vor den Stadttoren ist oder so. Ist halt der eine Stichwort, weil der da irgendwie drin verschwunden ist. Mhm. Nächstes Stichwort ist ein Eisbär. Drittes Stichwort ist Conan. Und ja, so, also, dass man dann irgendwas hat. Und wenn einem da was komisch vorkommt, wie zum Beispiel Conan, ist der Tipp, man soll das da ruhig erstmal stehen lassen und dann mal gucken.
Okay, Conan kommt ja merkwürdig, aber der Eisbär nicht, ich weiß nicht. Okay. Also, irgendwas sehr merkwürdig.
Genau, und dann soll man diese 5 Dinger nehmen und dann soll man mit diesen 5 Dingern, er nennt es nicht assoziieren, aber das ist genau das, was Red Bradbury mit dem Assoziieren macht. Man denkt dann einfach weiter. Man springt von Punkt zu Punkt dieser 5 Hindernisse, die da im Weg sind, und füllt das mit Details.
Die Barackenstadt kann dann eben noch ergänzt werden mit kleineren Details. Das war dann zum Beispiel der verfallene Tempel, der Springbrunnen, an dem die Straßenkinder Wasser holen, der merkwürdige Bettler, der stets auf dem linken Auge blind ist und so weiter und so weiter.
Und ja, daraus ergibt sich dann irgendwann was. Und das haben wir beide ja schon ausprobiert. Das funktioniert erstaunlich gut.
Dadurch, ja, dass man da
dass man Fred so ein kleines bisschen eine Richtung gibt, kann der sich austoben. Und da hat man dann erstaunlich schnell einen Abenteuer für einen Spielabend zusammen. Das ist jetzt auch keine Technik, um epische Kampagnen zu schreiben, die auch Jahre später noch Leser begeistern oder so. Sondern das ist halt was für den nächsten Spielabend. Ne? Man setzt sich hin und sagt so, oh Mensch, ich würde total gern mal Space 1889 oder den Dämonenfürsten oder was auch immer ausprobieren. Und ich brauche jetzt schnell ein Abenteuer. Und dann setzt man sich hin und sagt, ja, hier, was nehme ich denn? Keine Ahnung, befreit die von den Orks entführten Eltern eines kleinen Jungen, den ihr auf der Straße seht. So, Punkt. Das ist dann die Aufgabe. Und dann muss man halt sehen, was man mit Orks und was man mit befreien und warum die Eltern entführt wurden und so. Und dann kann man sich da langhangeln.
Ja. Das ist eigentlich eine ganz schöne Technik, mit der man sein Brainstorming noch so ein bisschen zielgerichteter organisieren kann, ja. Es gibt natürlich noch ein paar Hilfsmittel, um seine Kreativität in Schwung zu bringen, beziehungsweise seine Ideen zu entwickeln. Davon beschreibst du ja auch ein paar. Und das Kartenspiel, sowohl das normale Kartenspiel als auch das Tarotkartenspiel, sind ein gern gesehenes Werkzeug innerhalb dieses Kapitels.
Ja gut, das Tarotkartenspiel ist ein über Jahrhunderte perfektioniertes Hilfsmittel, um Assoziationen freizusetzen. Ja, da sind wahnsinnig viel Symbole drin und Bedeutungen und in den Erklärungen der Karten sind die. Wenn man das Thoth-Tarot nimmt von Aleister Crowley, dann steht da sogar jeweils noch ein Wort drauf auf der Karte, was man dann auch noch benutzen kann zur Assoziation. Und das wurde dafür gemacht. Ne, das ist, ob man das jetzt macht, um die Zukunft vorherzusagen oder ob man das im eigentlichen Sinne macht, um Fragen über sich selbst zu beantworten. Es ist immer dazu da, dass es Symbole setzt und einen dazu bringen soll, in bestimmten Bahnen zu denken. Das heißt, als Werkzeug für eine Kreativtechnik ist das dann auch ziemlich gut zu benutzen, weil im Endeffekt wurde es ja genau dafür auch mal entwickelt und weiterentwickelt. Nein, ursprünglich wurde es natürlich als Spiel entwickelt und da ist dann dieses Gut, aber das lassen wir mal hingestellt.
Ja. Aber da gibt's ja eben auch wahnsinnig viele Varianten. Ne? Also auch optisch sehen die Sachen immer sehr ansprechend aus. Da gibt es ganz klassische Kartendecks, die eben die alten Bilder verwenden. Aber es gibt eben auch, weiß nicht, von die Disney-Variante bis hin zu irgendwie das Elfen-Tarot oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Sachen.
Naja, in New Orleans, in den Shops, die da, also in den ganzen Touri-Shops, wo man Kram kaufen konnte, da wurde man totgeschmissen mit verschiedenen Tarot-Decks in unterschiedlichen Weisen. Ob das Steampunk-Tarot war oder ein Order of the Golden Dawn-Tarot, so ein Schwarz-Weiß-Ding, was auch sehr schöne Zeichnungen hatte. Da gibt's wahnsinnig viel. Ich glaube, jeder größere Buchladen, das sage ich auch in dem Abenteuergestalten, jeder größere Buchladen hat eine Esoterikabteilung und in der Esoterikabteilung findet man eigentlich immer ein so ein spezielles Tarot. Das kennt jeder von den Bildern her. Funktioniert, ist auch immer ein kleines Erklärbuch mit dabei und ich glaube, man braucht da auch gar kein großes Erklärbuch. Das ist, es ist eh ein bisschen Arbeit, sich da reinzufriemeln. Kann man wunderbar benutzen. Ich fand dann das Thoth-Tarot halt sehr spannend, weil da noch ein Wort drauf war, was ich benutzen kann. Muss ich weniger lesen an Erklärungstexten. Ich habe mir noch ein Zombie-Tarot gekauft, das ich sehr unterhaltsam fand.
Sehr gut, ja.
Ja, genau. Aber da gibt's, es gibt ja auch diese ganzen an Tarot angelehnten Kartendinger für Rollenspiel. Es gibt das Tarokka-Deck aus Castle Ravenloft, ne, was man kaufen kann für Curse of Strahd, heißt die D&D 5?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, ne? Auch ein sehr hübsches Ding. Es gibt ein Horror-Rollenspiel-Kult, ein an Tarot angelehntes Deck, was halt oh Gott, wie heißen die, diese bösen Erzengel da, die Archonten, glaube ich, sind's, ne? Da werden also diese 23, die werden dann da genutzt, um bestimmte Symbole zu machen und dann hat man dann noch halt wie beim Kartenspiel Farben und Zahlen, die auch jeweils eine Bedeutung haben. Es gibt ein Shadowrun-Tarot, es gibt ein, oder ich weiß nicht, ob das nicht vergriffen ist, es gibt für Mage gibt's ein Tarot und so weiter. Also man kann sich auch im Rollenspiel kann man sich austoben und die sind halt von Prinzip genau das Gleiche. Meistens wird irgendein Spiel erklärt, was man damit spielen kann. Man kann die aber auch immer als Inspirationsquelle benutzen. Ach ja, für DSA-Spieler, das Inra-Deck.
Ja,
das
stimmt.
Das wird auch für sowas benutzt. Ja.
Wie benutze ich denn das Tarot-Deck? Also ich habe es jetzt hier gemischt und jetzt würde ich gerne meine Ideen entwickeln. Was mache ich denn damit?
Gut, eine Möglichkeit ist natürlich immer, einfach eine Frage zu stellen und eine Karte aufzudecken. Das funktioniert immer. Also meine Frage ist, warum wurden denn die Eltern von den Orks entführt, von dem kleinen Jungen, was wir als Beispiel vorhin hatten? Und dann decke ich eine Karte auf. Und wenn dann da der Gehängte ist, meinetwegen, ne, habe ich jetzt aufgedeckt, dann kann ich halt überlegen, was das bedeutet. Ne, es könnte bedeuten, dass ein Ork gefangen gesetzt wurde und gehängt werden soll. Es kann bedeuten, dass die Eltern irgendwas gemacht haben und die Orks sich rächen wollen. Das kann alles Mögliche bedeuten. Man muss halt auch da einfach die Karte ein bisschen wirken lassen, ein bisschen Gedanken hin und her wälzen und dann ergibt sich da was draus. Die nächste Möglichkeit ist, es gibt ja diverse Wahrsage und psychologische Bewertungstechniken für Tarotkarten und die kann man alle im Internet googeln. Ne? Es gibt dieses Wikingerkreuz, wo man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dann halt als Karten aufdeckt und dann jeweils was, das kann man halt auch benutzen. Das sind jetzt nur zwei Möglichkeiten. Ich glaube, an Möglichkeiten, auf eine bestimmte Art und Weise Karten aufzudecken, gibt es mehr Mechanismen, als ein einzelnes Buch fassen könnte.
Wenn man von den Karten weggeht, dann gibt's natürlich diese tollen Story Cubes noch. Das sind diese Würfel, die man einsetzen kann. Die fand ich auch immer sehr unterhaltsam. Also da habe ich auch ein, zwei Sets von. Und da gibt es ja auch wahnsinnig verschiedene Sachen, die eigentlich ganz gut funktionieren und die man auch wahnsinnig gut nutzen kann, um so ein ganzes Abenteuer sogar zu brainstormen, weil eben man würfelt ja dann irgendwie alle 9 Würfel und da sind ganz merkwürdige Symbole drauf und kann dann anschließend die Würfel so ein bisschen ordnen und dann schauen, ob das irgendwie eine sinnvolle Geschichte ergibt.
Ja, ich glaube, dazu ist ein bisschen Übung nötig, aber das geht. Auch da ist es. Das ist im Endeffekt genau das, was Frank Heller damals gesagt hat, wenn man anfängt mit diesen Story Cubes, die ersten Geschichten, die man hat, da hat man dann eben einen Elfe-Learner und ein trauriges Gesicht und einen Fisch. Und dann überlegt man sich, warum ist denn der Junge traurig? Vielleicht ist er Anfänger beim Angeln und hat nichts gefangen. Aber die Bewertung dieser Symbole, die wird halt, je häufiger man das macht, umso kreativer wird die. Wir treffen uns ab und zu mit Freunden, und die haben eine kleine Tochter und auf die, also da habe ich irgendwann mal die Story Cubes mitgebracht und ich finde das total cool. Und wenn wir mit der das spielen, merke ich, wie meine Geschichten anders werden, wie da andere Details reinkommen und wie man das ein bisschen lustiger gestaltet und für die Kids halt irgendwie netter. Das funktioniert, macht vor allem auch einfach Spaß. Also die Idee von dem Spiel ist, dass man 9 Würfel hat mit unterschiedlichen Symbolen. Man würfelt die 9 Würfel und man soll eine Geschichte erzählen. Das ist alles. Das ist ein Familienspiel, wie man einfach nur was erzählt. Und natürlich kann man das dann weiterentwickeln. Und natürlich haben die dann, als das Erfolg hatte, 1000 Sets rausgebracht. Ein Set über Reisen und ein Set über Taten, wo Strichmännchen immer irgendwas tun. Und dann haben sie immer noch so Dreierwürfelsets, die man mit reinmischen kann, um das Ganze, um dem Ganzen ein bestimmtes Thema zu geben. Superkräfte, Medizin, Fußball, Science Fiction. Und es gibt inzwischen Themendecks. Man kann einen Looney Tunes Story Cubes Deck kaufen oder Doctor Who oder Batman oder so.
Soweit bin ich da gar nicht eingestiegen, aber ja, verwundert mich nicht. Adventure Time gab es, glaube ich, auch.
Genau, da scharwenzel ich seit langer Zeit drum rum, ob ich mir das vielleicht dann doch nochmal kaufen soll. Aber die 18 Euro waren mir immer zu teuer, muss ich gestehen, dafür, dass ich es nicht so richtig häufig benutzen werde.
Das kann ich verstehen, ja. Aber trotzdem, interessante Methode, um das zu machen. Da fällt mir noch ein, das haben wir bei den Kartenspielen vergessen, natürlich Es war einmal von James Wallace, ein wahnsinnig gutes Kartenspiel, bei dem man Geschichten erzählt, haben wir hier auch schon besprochen innerhalb des Podcasts vor ein paar Jahren. Und da gibt es auch verschiedene Themendecks, also mit Rittergeschichten zum Beispiel. Hervorragend, um eine Pendragon-Geschichte irgendwie zu simulieren. Da gibt es auch gruselige Märchen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist, aber da gab es zumindest auf Englisch eine Variante.
Ja, ich glaube, Pegasus hat nur 2 von den Dingern.
Bedauerlich.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, ist genau. Wirklich.
Naja, schade. Es lief wohl nicht so gut. Aber das gibt es ja noch anders. Es gibt diese, oder es gab bei Uhrwerk diese Hobbit-Geschichten. Und war auch ein Erzählspiel. Von Cubicle 7 gibt's Cthulhu Tales. Was habe ich irgendwo gelesen? Magic-Karten. Es gibt eine Webseite, wo man zufällige Magic-Karten sich aufrufen lassen kann. Und man kann wunderbar so eine Magic-Karte als Inspirationsquelle nehmen. Man hat ein Bild, man hat eine Beschreibung, man hat irgendwie einen Gegenstand oder einen Ort oder sowas drauf oder eine Person. Ja,
manchmal auch noch ein Zitat oder ein bisschen Story unter der Karte.
Ja, stimmt. Ne?
Kann man vergessen. Auch wunderbar benutzen. Das ist, sowas ist wirklich toll, um auf Ideen zu kommen, ja. Ja, im Buch ist das Ganze natürlich noch ein bisschen geordneter, wie die Ideen durchgegangen werden und die einzelnen Techniken. Ich glaube, das lohnt sich also auch nochmal nachzulesen. Es war jetzt im Grunde eine lockere Unterhaltung, wie man Ideen generiert grundsätzlich und was für Techniken es gibt und was für Hilfsmittel man einsetzen kann. Aber es lohnt sich nochmal, ich habe es ja am Anfang gesagt, nochmal kurz auf den Unterschied zwischen Rollenspiel, Abenteuer und Kurzgeschichte oder Roman einzugehen. Weil natürlich sind Ideen für Romane ganz gut, aber Ideen für Rollenspiele sind auch nochmal ein bisschen anders. Also das finde ich wichtig zu bemerken.
Ja, vor allem der Aufbau ist anders. Das ist, finde ich, eins der Hauptprobleme von älteren, wie schreibe ich ein Abenteuer, Ratschläge, Büchern oder Essay-Sammlungen oder sowas, dass da sehr häufig auf literaturwissenschaftliche Dinge zurückgegriffen wird, wie Dreiaktstruktur und was es nicht so alles gibt. Und das ist halt sehr häufig halt auf Geschichten gemünzt, aber nicht so sehr auf Abenteuer. Also teilweise kann man die Sachen auf Abenteuer anwenden, aber viele davon halt auch nicht. Und man beschränkt sich im Abenteuer unnötig, weil natürlich kein Schriftsteller-Ratgeberbuch wird sich über einen Dungeon unterhalten, wie cool es ist, einfach ein paar Räume zu haben und die mit Monstern zu füllen. Und was man damit alles Tolles machen kann. Der Unterschied ist wichtig und den sollte man sich immer wieder vor Augen halten, dass ein Abenteuer kein Roman ist, auch wenn es manchmal so wirkt.
Man kann zumindest die Ideen, wie Schriftsteller zu ihrer Romanidee gekommen sind, nutzen. Also das ist nicht schlecht. Ja. Aber dann letztendlich, je weiter man dann verfeinert, darf man nie vergessen, im Rollenspiel gibt es ja keine Figuren, die vom Schriftsteller ersonnen sind und genau das und das tun. Ein Rollenspielabenteuer besteht ja daraus, dass der Spielleiter eine Situation vorgibt, die Spieler dann entscheiden dürfen und sich daraus etwas entwickelt am Spieltisch, was dann in viele, viele Richtungen gehen kann.
Genau, die Geschichte, die sich entwickelt, ist das, was Spielleiter und Spieler gemeinsam machen. Das ist im Endeffekt das, was am Ende als Geschichte bei rauskommt. Die Spielleiter Notizen und was er da in sein, was er in sein Abenteuer, entweder was er stehen hat, weil er es gekauft hat oder was er da selbst reingeschrieben hat, ist was völlig anderes als die eigentliche Geschichte am Tisch. Man kann diese ganzen Schriftsteller-Tipp-Sachen lesen, ne? Also wie gesagt, zum Beispiel Ideen generieren und so, das funktioniert ja durchaus. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, es ist halt nicht das Gleiche. Es lohnt sich, das im Hinterkopf zu behalten. Man tut sich selber einen Gefallen damit, weil man einfach ein paar Dinge gleich gar nicht erst macht, die einfach nicht funktionieren.
Ja, dann hoffe ich, dass wir dem einen oder anderen noch helfen konnten, eine Idee zu entwickeln oder zumindest irgendwie einen Hinweis geben konnten, was man sich nochmal anschauen kann. Wie gesagt, im Buch gibt es noch viele weitere Ideen und Techniken und Hilfsmittel, die beschrieben werden. Und ich glaube, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem anderen Thema zum Thema Abenteuer gestalten.
Auf jeden Fall. Also ein oder zwei hatten wir, glaube ich, noch geplant. Gucken wir mal,
ja, was genau.
Es da an Themen
einfällt. Es gab unter anderem den Wunsch zum Thema Abenteuer aufschreiben.
Ach ja,
das können wir uns vielleicht beim nächsten Mal anschauen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss!